Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Und damit zu einem ernsten Thema, dem Überwachungsstaat. Je weiter die Digitalisierung fortschreitet, desto größer werden natürlich auch die Kontrollmöglichkeiten für den Staat oder auch für private Firmen. Die automatische Gesichtserkennung ist da ein großes Thema. Was das für uns alle heißt und wie wir uns der Identifizierung und Überwachung vielleicht auch trickreich entziehen können, darüber spreche ich mit Roland Meyer. Er ist Bildwissenschaftler an der Brandenburgischen Technischen Universität und hat gerade im Wagenbach Verlag ein Buch zum Thema Gesichtserkennung veröffentlicht. Hallo.
Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung.
Gesichtserkennung, das ist nicht mehr Science Fiction, das ist Realität, oder?
Das ist inzwischen sogar alltägliche Realität, würde ich sagen, und ein Thema, dem man sich überhaupt nicht mehr entziehen kann. Jedes Bild, das wir zum Beispiel auf Instagram oder Facebook hochladen, jedes Bild, das von uns online zirkuliert, das kann heute gesammelt und ausgewertet werden, und das passiert auch tatsächlich. Also wenn jemand ohne mein Wissen zum Beispiel ein Foto gemacht hat, auf dem mein Gesicht zu erkennen ist, auf einer Demonstration zum Beispiel, und das ins Netz stellt, dann kann ich darauf jetzt noch Jahre später identifiziert werden und eben auch nicht nur von Polizei und Sicherheitsbehörden, sondern die technologischen Möglichkeiten dafür sind viel weiter verbreitet und fast jedermann verfügbar inzwischen.
Früher haben wir vor so etwas Angst gehabt. Inzwischen ist so durch die Allgegenwart des Digitalen der Schrecken vielleicht gar nicht mehr so groß, wie zum Beispiel ja, 1984 von George Orwell fällt einem da natürlich immer ein. Der Berliner Zoo zum Beispiel, der will jetzt Jahreskartenbesitzer durch Gesichtserkennungssoftware in den Zoo lassen, und argumentiert wird da mit der Digitalisierung und mit der Beschleunigung. Was spricht gegen solche Aktionen?
Ich denke, es ist sehr schwierig hier abzuwägen, was ist eigentlich der Gewinn und was ist das Risiko. In dem Fall sehe ich das außerordentlich skeptisch, weil da werden ja doch große Datenmengen gesammelt und erfasst. Und wir wissen, dass wo immer Daten gesammelt werden, diese Datensammlungen auch angreifbar sind. Und der Berliner Zoo ist in dem Fall ein gutes Beispiel, weil vor wenigen Wochen wurden dort Namen und E-Mail-Adressen aus einem Datenleak abgegriffen. Wenn das mit solchen Gesichtsdaten passiert, ist es ein Risiko, das, denke ich, nicht verantwortbar ist und in keinem Verhältnis steht zu dem Servicegewinn, der dadurch versprochen wird. Hinzu kommt, dass Gesichtserkennung höchst unzuverlässig ist und insbesondere Menschen mit dunkler Hautfarbe, schwarze Menschen, People of Color, sehr viel schlechter erkennt und häufiger verwechselt als andere Menschen. Das ist beim Beispiel des Zoos vielleicht dann nur unangenehm und lästig, aber das ist natürlich, sobald solche Techniken im polizeilichen Kontext eingesetzt werden, ein Weg, wie sowieso Menschen, die mit Diskriminierung durch Polizeibehörden zu kämpfen haben, jetzt noch mehr diskriminiert werden und dann diese Diskriminierung quasi technisch objektiviert wird und an eine scheinbar neutrale Technologie ausgelagert werden. Und die Gewöhnung daran verdeckt die Probleme, die Gesichtserkennung tatsächlich bereitet, wenn sie funktioniert, und eben auch viel häufiger, wenn sie nur schlecht und fehlerhaft funktioniert und Menschen sehr ungleich behandelt.
Lassen Sie uns noch mal kurz einen Schritt zurücktreten. Ihr Buch, das ist in einer Reihe namens Digitale Bildkulturen erschienen. Ist denn die Gesichtserkennung eher eine kulturelle Technik als ein biometrisches, mathematisches Verfahren? Weil das Gesicht zu vermessen, um es wiederzuerkennen, das scheint mir eher so ein technischer Vorgang zu sein. Aber vielleicht irre ich mich da.
Ja, die Vorstellung, dass man bei Gesichtserkennung ganz genau definierte messbare Merkmale erfasst, quasi unveränderliche Merkmale, so ähnlich wie ein Fingerabdruck, die ist weit verbreitet, die ist aber für die meisten heutigen Verfahren im Grunde nicht mehr zutreffend. Das spielt eine immer geringere Rolle. Die erfolgreichsten Algorithmen heute sind solche, die an ganz großen Mengen bereits identifizierter digitaler Gesichter selbstständig trainiert werden, also in Form des Machine Learnings. Die sollen ihre eigenen Kriterien quasi entwickeln, an denen sie dann feststellen, ist das dasselbe Gesicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit handelt es sich in zwei verschiedenen Bildern um dasselbe Gesicht. Dazu suchen sie in ganz großen Datenmengen nach wiederkehrenden Datenmustern und werten Ähnlichkeiten statistisch aus. Und die Bilder, die sie dafür brauchen, die Trainingsdaten, die kommen im Grunde von uns allen. Alle Bilder, die wir ins Netz stellen, die wir auf sozialen Medien teilen, werden heutzutage benutzt zum Training von Machine Learning Algorithmen. Es gibt also im Grunde eine Verschränkung von digitaler Bildkultur und diesen technischen Verfahren. Und die Art und Weise, wie diese technischen Verfahren funktionieren, hängt sehr, sehr stark davon ab, welche Bilder wir online teilen. Und es ist kein Zufall, dass Facebook schon vor Jahren eine der erfolgreichsten Machine Learning Algorithmen zur Gesichtserkennung entwickelt hat, eben weil sie diesen riesigen Datenschatz haben, an dem man diese Algorithmen trainieren kann.
Nun geht es in unserer Sendung ja um Tricks und um Trotz. Inwiefern kann man denn diese Gesichtserkennungssoftware austricksen, auch nach dem Ende der Corona-Pandemie vielleicht nur noch mit Maske und dunkler Brille durch die Straßen gehen?
Maske und dunkle Brille ist wahrscheinlich relativ erfolgreich. Maske allein ist schon fragwürdig. Tatsächlich hat sich gezeigt jetzt, dass die Corona-Masken die Gesichtserkennung schon vor Probleme stellen. Da wurde jetzt aber massiv dran gearbeitet. Die ersten Tests letzten Jahres haben gezeigt, dass die Gesichtserkennung bei den Corona-Masken deutlich schlechter funktioniert. Es wurden inzwischen neuere Algorithmen entwickelt, die wohl stärker auf die Augenpartie fokussieren und die tatsächlich schon mit Bildern von maskierten Gesichtern trainiert wurden. Da funktioniert das besser. Es gibt eine Reihe von Vorschlägen von Künstlerinnen und Designerinnen, wie man sich maskieren kann, zum Beispiel mit speziellen Make-ups. Das Problem solcher Maskierungen ist immer, dass sie tatsächlich nur auf den aktuellen Stand der Technologie reagieren und dass diese Technologie tatsächlich über solche Machine Learning-Verfahren immer wieder optimiert wird und auch die Versuche, sich ihr zu entziehen, eingespeist werden gewissermaßen in die Lernprozesse. Es gibt aber, und ich diskutiere da zwei Beispiele im Buch, auch Verfahren, dass man nicht das Gesicht selber maskiert, sondern im Grunde die Bilder verfremdet, die wir von unseren Gesichtern machen. Eines davon ist letztes Jahr von der Messenger-App Signal vorgestellt worden. Da ist es einfach so, dass man, wenn man ein Bild macht, zum Beispiel auf einer Black Lives Matter-Demonstration, das war auch der Anlass für die Einführung dieses Features, die Software automatisch erkennt, wo Gesichter im Bild zu sehen sind und die mit einem Unschärfefilter maskiert. Da sind die Gesichter einfach weg und tatsächlich nicht mehr erkennbar. Das sind so Anonymisierungstools, die ja im Grunde aus dem Journalismus kommen und bei Gerichtsreportagen vorher eine Rolle spielten. Und die werden jetzt, weil Menschen Angst haben vor polizeilicher Verfolgung, in dem Fall eingesetzt im alltäglichen, quasi privaten Bildertausch. Das finde ich tatsächlich auch kulturell einen sehr bemerkenswerten Prozess.
Wenn aber, wie Sie es schon gerade erwähnt haben, die Technik selbst immer weiter dazulernt und jeden Filter irgendwann ja den überwindet, dann kann ich doch der Erfassung auf lange Sicht gar nicht mehr trotzen. Sind wir so auf Dauer diesen digitalen Technologien komplett ausgeliefert?
Ich denke, dass es vor allen Dingen eine politische Frage ist. Ich glaube, dass man in bestimmten Situationen, und dafür sind solche Anonymisierungstools vielleicht ein gutes Beispiel, sich dem gezielt entziehen kann, dass die eigentliche Diskussion aber eine gesellschaftliche und politische Diskussion darüber sein sollte, wie sehr wir diese Verfahren zulassen oder wie stark wir vielleicht auch nach Regulierung rufen sollten. Ich finde es sehr interessant, dass in den USA diese Debatte sehr viel weiter ist und in der Tech-Metropole San Francisco tatsächlich schon ein Ban on Facial Recognition, also ein Verbot der Gesichtserkennung zumindest im kommunalen Auftrag und durch die Polizeibehörden erlassen wurde, und es gibt mittlerweile auch in Europa starke Initiativen, die sich für eine Regulierung bzw. ein Verbot der Gesichtserkennung einsetzen unter dem Slogan Reclaim Your Face, also fordere dein Gesicht zurück. Und ich denke, auf dieser politischen Ebene ist es notwendig, Gesichtserkennung zu adressieren. Der individuelle Entzug kann immer nur eine Art Demonstration sein, denn wenn man sich sozusagen tatsächlich öffentlich maskiert, um die Gesichtserkennung auszutricksen, macht man sie ja vor allem auch sichtbar und macht dieses Problem sichtbar in der Öffentlichkeit. Man wird ja viel auffälliger dadurch auch für die Mitmenschen.
Gesichtserkennung und wie man sie noch austricksen kann. Roland Meyer, Bildwissenschaftler an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus.